Hare Krishna. Wir lesen heute Morgen einen Text aus dem 2. Kapitel des 1. Kapitels.
Soll verehrt werden.
Soll verehrt werden.
Ja. Und Und nicht da.
Nicht da.
Ständig.
Ständig.
Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes Bhagavan, den Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Erläuterung. Wenn die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. In jeder der oben erwähnten Einteilung des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Umweisung, Hören, sich erinnern und verehren, die allgemeine Beschäftigung. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Die Tätigkeiten des Lebewesens umfassen Beschäftigungen innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger vom Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohlbekannt, wenn sie einfach in den Tageszeitungen zu Recht oder zu Unrecht gepriesen werden. Einer unserer Devotees, die außerhalb leben, ist Nachrichtensprecher oder Radiosprecher. Und der musste sich bewerben um einen Posten von einer größeren Radiostation als die, wo er vorher gearbeitet hatte. So bekam er den Auftrag, er musste innerhalb eines Monats berühmt werden. In einem Monat musste er es erreicht haben, dass er gepriesen wurde von morgens bis abends von allen Leuten. Das ist bestimmt eine interessante Aufgabe. Stell dich mal vor, Max, du musst in einem Monat berühmt werden. Was macht man da? Vielleicht dem Präsidenten eine Torte ins Gesicht werfen oder. Was kann man machen in einem Monat, um berühmt zu werden? Da muss das schon wirklich was Anspruchsvolles sein. Mein Beispiel war jetzt nicht sehr anspruchsvoll, aber irgendwas ganz Besonderes. So. Prabhupada sagt hier, man wird berühmt, wenn man zu Recht oder zu Unrecht gepriesen wird in den Tageszeitungen. Unser Devotee hat es geschafft irgendwie. Wie, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das muss ich jetzt rausfinden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht. Und durch diese Methode der Ruhmpreise wird ein unbedeutender Mann in kurzer Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Durch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreise eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes geschehen, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Es mag einige zeitweilige Reaktionen auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Und deshalb sind solche Tätigkeiten eigentlich Zeitverschwendung. Das eigentliche Objekt der Lobpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles manifestierte und uns geschaffen hat. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Jamatasya-Shloka in diesem Bhagavatam an ausführlich erörtert. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss auf das wirkliche Objekt der Lobpreisung gelenkt werden, nämlich das höchste Wesen, das zu wirklichem Glück führt. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes Bhagavan, den Beschützer, hören, ihn ruhmpreisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Erläuterung. Wenn die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. In jeder der oben erwähnten Einteilung des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Ruhmpreisen, Hören, sich erinnern und verehren, die allgemeine Beschäftigung. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Die Tätigkeiten des Lebewesens umfassen Beschäftigungen innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger vom Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohlbekannt, wenn sie einfach in den Tageszeitungen zu Recht oder zu Unrecht gepriesen werden. Einer unserer Devotees, die außerhalb leben, ist Nachrichtensprecher oder Radiosprecher und er musste sich bewerben um einen Posten von einer größeren Radiostation als die, wo er vorher gearbeitet hatte. So bekam er den Auftrag, er musste innerhalb eines Monats berühmt werden. In einem Monat musste er es erreicht haben, dass er gepriesen wurde von morgens bis abends von allen Leuten. Das ist bestimmt eine interessante Aufgabe. Stell dir mal vor, Max, du musst in einem Monat berühmt werden. Was macht man da? Vielleicht dem Präsidenten eine Torte ins Gesicht werfen oder was kann man machen in einem Monat, um berühmt zu werden? Da muss das schon wirklich was Anspruchsvolles sein. Mein Beispiel war jetzt nicht sehr anspruchsvoll, aber eben was ganz Besonderes. So. Papa sagt hier, man wird berühmt, wenn man zu Recht oder zu Unrecht gepriesen wird in den Tageszeitungen. Unser Devotee hat es geschafft irgendwie. Wie, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das muss ich erst rausfinden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht. Und durch diese Methode der Ruhmpreise wird ein unbedeutender Mann in kurzer Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Durch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreise eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes geschehen, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Es mag einige zeitweilige Reaktionen auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Und deshalb sind solche Tätigkeiten eigentlich Zeitverschwendung. Das eigentliche Objekt der Lobpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles Manifestierte um uns geschaffen hat. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Jamatasya Shloka in diesem Bhagavatam an ausführlich erörtert. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss auf das wirkliche Objekt der Lobpreisung gelenkt werden, nämlich das höchste Wesen, das wir zu wirklichem Glück führen kann. Samao Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Semate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavani Paschajane Svatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, wir lesen noch einmal den Vers. Tasmadikina manasa Bhagavan satpatam pati Shotavya kirtitavyascha Deya pujascha nityada. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, den Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren.
bitte einleiten, bevor ich meine Vorlesung gebe. Also die Jodis begrüßen die erst gestern oder auch vorgestern im Laufe des Tages eingetroffen sind und euch eben begrüßen. Es ist schön, dass ihr da seid zu unserer Sadhu-Sangha-Woche. Ich möchte jetzt eine Vorlesung geben, die ich schon bei der ersten, also als wir anfangen, angekündigt hatte. Yes. Und damals hatte ich gesagt, ich würde eine Vorlesung geben in der Sadhu-Sangha-Woche, wo ich über einen Punkt sprechen möchte, der sehr wichtig ist. Und das soll heute geschehen. Das Madhyena Manasa ist ein Sanskrit-Wort. Ich will nochmal die Wort-zu-Wort-Übersetzung dafür sagen, sodass wir das ein bisschen begrifflich machen können. Daher, Ekena, von einem einzigen Manasa, Aufmerksamkeit des Geistes. Hier wird davon gesprochen, was wichtig ist, um im Spirituellen erfolgreich zu sein. Nämlich den Geist auf eine Sache auszurichten. In der Bhagavad Gita spricht Krishna über dieses alte Yoga-Prinzip, den Geist zu fixieren und zu konzentrieren. Krishna sagt, Vyanyasa Yatrika Buddhi, Eke A, Eke Na, Kurunandana. Diejenigen, die auf diesem Pfad wandern, O Arjuna, sind sehr entschlossen. Und ihr Ziel ist eins. Der Geist der Unentschlossenen jedoch ist vielverzweigt. Mit einem vielverzweigten Geist, der nicht ausgerichtet ist auf eine Sache, ist es so, dass man keinerlei Kraft hat in dem, was man ausübt. Das ist zunächst einmal ein Prinzip, was auch auf der materiellen Ebene zugeht. Ich weiß, dass einige von euch einmal die Kampfkünste Asiens kennengelernt haben und sie wissen, man muss den Geist auf eine Sache richten. Wenn man zum Beispiel für so einen Karate-Kämpfer 20 Ziegelsteine durchschlägt, geht das nur, wenn er seinen Geist völlig fixiert auf das, was er tut. Wenn er dabei an Sahnetorten essen denkt, dann holt er sich einen unglaublichen blauen Fleck an der Hand. Wenigstens das. Wenn man, ich möchte euch vielleicht ein Beispiel aus der Mahabharata geben, das dieses Prinzip highlightet oder bescheint, den Geist völlig auszurichten. Als die Ausbildung der Prinzen aus dem Kuru-Geschlecht abgeschlossen war, kam der militärische, also der Ausbilder, der Guru sozusagen, Dronacharya, auf die Idee, eine Probe zu machen, um festzustellen, wer tatsächlich von den Prinzen sich eignen würde, das Kuru-Geschlecht würdig zu vertreten. Und er macht eine relativ einfache Aufgabe, die er einen Haken hatte. Er befestigte einen Pappvogel in der Spitze eines Baumes und stellte seinen Schülern die Aufgabe, mit einem einzigen Pfeilschuss in das Schwarze des Auges zu treffen. War ein Pappvogel, also eine sehr vegetarische Aufgabe. Und ließ dann die einzelnen Prinzen antreten. Diese Aufgabe, wie gesagt, hatte Anhaken. Nur einer der Prinzen erkannte diesen Haken und reagierte dann auch richtig. Zuerst wurde Duryodhana gebeten und frustrierte sich, spannte seinen Bogen. Und bevor er abschoss, fragte Dronacharya ihn: Was siehst du?
von Jonah aus sagte, was er sah. Also, ich sehe den Baum, ich sehe den Himmel, ich sehe die anderen Kuchenprinzen hier und ich sehe auch dich, edler Lehrer. Du bist nicht qualifiziert zu schießen. Abtreten. Dann sagte er zu Judhishthira: O Judhishthira, wen siehst du? Was siehst du? Judhishthira sagte: Ich sehe dich, edler Lehrer. Ich sehe meine Brüder und die anderen Prinzen des Kuru-Geschlechtes, die jetzt in diese Aufgabe eingetreten sind. Ich sehe den Baum, ich sehe den Vogel, ich sehe das Auge des Vogels. Ach, sagte Dronacharya, du täuscht mich, du bist nicht qualifiziert zu schießen. Abtreten. Und der heilige andere Prinzen, die auch durchführen nach seinem Test. Und dann war der Arjuna. Arjuna, jetzt komm du. Und sage mir, was du siehst. Arjuna antwortete: Ich sehe das Auge des Vogels. Und sonst, fragte Dronacharya, was siehst du sonst noch? Ja, ich sehe das Auge des Vogels. Das Schwarze, das ist schwarz. Siehst du nicht sonst irgendetwas? Himmel, Baum, irgendwas? Nein, edler Lehrer, ich sehe nur das Auge des Vogels. Du bist qualifiziert, sagte Dronacharya. Schieße. Das ist klar, Arjuna traf ihn auch. Das ist aber nur von sekundärer Wichtigkeit. Das Wichtige ist, dass er seinen Geist fixiert hatte auf die Aufgabe. Die Aufgabe hieß, er solle etwas, also ein Ziel erreichen. Und sein Geist war ganz und gar darauf fixiert. Und ohne diese Fixierung des Geistes kann man nicht einmal im weltlichen Leben richtig erfolgreich werden. Und Dronacharya wollte seinen Schülern dieses Prinzip, das Madhikena Manasa, also den Geist auf eine Sache auszurichten, eine Einpünktigkeit sozusagen zu erreichen, lehren, bevor sie entließ in die weite Welt, in ihr Leben, was sehr anstrengend werden sollte und sehr große Prüfungen warteten auf die Prinzen. Er sagte, das müsst ihr lernen, darauf kommt es an den Leben, den Geist auf ein Ziel zu erreichen. Wie ich schon eingangs erläutert hatte, greift auch Krishna in der Bhagavad Gita diesen Punkt auf, indem er sagt, wie sich seine Devotees vorstellt. Er sagt, der Geist auf eine Sache ausgerichtet, EPH ist das ganz geworden, eine Sache ausgerichtet, das macht meine Devotees aus. Brihad Bhagavatamrita, ein wundervolles Werk von Sanatana Goswami, wo die Reise der Seele zurück nach Krishna beschreibt, kann man dieses Prinzip auch wieder ganz deutlich hervorleuchten sehen. Und dort ist es so, dass Gopkumar, die Hauptperson, die Seele, die zurückgeht, ein Mantra bekommen hat. Und das Gopa-Mantra. Und jetzt mit diesem Mantra auf seine Reise in die spirituelle Welt geht. Diejenigen, die schon in dem Seminar waren, die Reise in die spirituelle Welt heißt es. Es gibt auch hierzu ein Video, falls ihr nicht die Gelegenheit hattet. Da geht es sehr, sehr deutlich daraus hervor, wie der Gopkumar so viel Ablenkung ausgeliefert war. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der kam auf Planeten, wo ihm angeboten wurde, sich aufzuhalten. Er bekam verschiedene mystische Fähigkeiten auf seinem Weg angeboten. Zum Beispiel, sich durch den bloßen Wunsch alles zu erschaffen, was er wollte. Gokumar wurde sogar die Position des Schöpfers des Universums angeboten. Also da war wirklich so viel Ablenkung da. Er traf Maya selber, die materielle Energie, die einen tollen Plan für ihn hatte, um ihn noch weiter festzuhalten in der materiellen Welt. Aber Gokumar, so ist seine Geschichte, hatte seinen Geist ausgerichtet auf das Mantra, was ihm sein spiritueller Meister gegeben hat. Und weil er so fixiert auf dieses Mantra war, zum Anfang hatte er so einen kleinen Ausrutscher und blieb dann stehen auf seiner Reise. Aber weil er das dann gelernt hatte und so fixiert war darauf, hat die Kraft des Mantras ihn dann aus dem Mantra-Dasein befreit und tatsächlich zurück nach Hause, zurück zu Krishna, in die spirituelle Welt gebracht. Gokumars Geschichte ist die Geschichte von uns allen, nur dass sie halt sehr, sehr, sagen wir mal, bei Gokumar passiert alles sehr schnell und sagen wir mal, es ist nicht richtig, dass alles sehr schnell passiert, es dauert lange, aber es ist alles in einem Buch übersichtlich zu sehen, was da geschieht. Also man kann all die Ablenkungen sehen, wenn bei uns das ein bisschen schwierig ist. Und Gokumars Geschichte ist so glorreich, weil er eben den Geist fixiert behielt. Mittendrin. Es gibt ein spirituelles Prinzip, das uns erklärt, aus welchem Grund es so wichtig ist, seinen Geist zu fixieren. Und dieses Prinzip ist das, wird ausgedrückt in einem Vers des vierten Kapitels, geschrieben in der Bhagavad Gita. Krishna erklärt dort, in dem Maße, wie du dich mir hingibst, in dem Maße offenbare ich mich. Und Krishna sieht, dass wir sehr fixiert sind. Kommt Krishna uns entgegengeeilt. Wenn Krishna aber sieht, dass wir so abgelenkt sind und unsere Geisteskraft und unsere Wunschkraft auf so viele verschiedene Dinge ausrichten, dann werden wir etwas anderes erreichen als Krishna. Wir werden dort, wo unser Geist drauf gerichtet ist, wir werden erleben, dass wir dort unsere Erfolge haben. Ein Problem von vielen Menschen ist, dass sie ihren Geist auf gar nichts richten können, sondern der ist immer mal hier und das ist mal da, ist abgelenkt wie ein jugendlicher Affe. Ein jugendlicher Affe, der kann nicht still irgendwo sitzen und einer Sache mit Entschlossenheit nachgeben. Was immer dem Geist kommt, das ist, danach handelt er. Ich habe jetzt wieder einen Monat unter Affen gelebt, auch unter vielen anderen sehr angewiesen. Sagen wir mal so, in diesem einen Monat hatte ich reichlich Gelegenheit, das Verhalten von Affen zu studieren. Ich saß an einer Stelle, wo sie mich nicht sehen konnten und wo sie also ganz frei und es war also ich fühlte mich wie ein Wildbeobachter an einer Stelle. Nicht? Und man konnte sehen, dass die also völlig, die sind so abgelenkt. Also die saßen dann da, wir hörten sie klang, dann rannten sie in die Gegend. Dann gehen sie in eine Richtung und gucken sich um und sahen dann etwas anderes als das, was sie sich vorgenommen hatten und rannten an der Seite nach. Ein Chaos gehört. Die Chaos Boys von Punjab waren das. Und man merkte, den ganzen Tag über, ich saß da und schändete und manchmal war das einfach so, guckte dann so und den ganzen Tag haben nichts zustande gekriegt, weil die immer hin und her, vor, zurück und so weiter und so fort. Es war also beeindruckend, wie abgelenkt sie waren. So, das ist ein Problem von dem Geist, wenn er so vielen Eindrücken behaftet ist. Aber wir müssen uns über dieses Problem bewusst werden. Und dann den Geist einfangen und ihn ausrichten. Es gibt grundsätzlich zwei Dinge in dieser Welt, die den Geist unglaublich einfangen. Das eine Ding, die eine Sache ist Angst. Wenn man Angst hat vor etwas, sieht also mit dieser Angst, sein Geist ist immer bei der Sache. Und das andere ist Liebe. Jemand, der verliebt ist, der seine Liebe gegeben hat, seine liebevolle Aufmerksamkeit. Auch er ist völlig fixiert mit dem, was er tut. Ich möchte euch gerne ein Beispiel von Angst geben. Als ich jung war, sah ich im dritten Programm immer die Horrorfilme an, obwohl meine Eltern völlig dagegen waren, weil sie wussten, wie sensibel ich war. Und ich kann mich einmal an diesen Klassiker, den Frankenstein-Film erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ich meine den alten, den guten. Dass man so aus relativer Sicht bescheiden kann. Da wurde gar nicht viel gesprochen, aber man sah immer diesen Frankenstein. Und ich weiß noch, der Film war dann endlich zu Ende und ich musste dann in der Dunkelheit am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei. Ich dachte immer um 12 Uhr nachts, dieser Film, in mein Bett kommen. Ich konnte also nicht das Licht anstellen. Nun bin ich auf dem Flur, weil die Tür hat das Glas, also Glastüren und so, ich konnte dann nicht so gut durchgehen. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Angst auf diesem Weg ins Bett. Ich dachte immer an diesen Frankenstein, der so eine Schraubvorrichtung am Hals hatte, damit das alles hier. Und bin dann also, ich weiß nicht, wie weit es war, von dem Ort, wo der Fernseher stand, bis auf, hab überall den Frankenstein gesehen und gehört natürlich auf jeden Quadratmeter der Wohnung, nicht in der Dunkelheit. Und dann, schlimm wurde es erst, als ich im Bett war. Jedes Quietschen des Baumes vorne vor der Tür, Frankenstein kam ganz klar, eindeutig, nicht und so weiter. Angst ist wie ein Strudel, in dem der Geist wie ein hilfloses Blatt treibt und fixiert bleibt. Ein anderer Strudel, in dem der Geist gefangen ist, ist Liebe. Wenn jemand etwas liebt oder eine Person liebt, beschäftigt sich mit dieser Kraft, der Geist ständig mit dieser Person oder mit diesem Gegenstand, auf den die Liebe gerichtet ist. Überall glaubt man, die Person zu sehen. Prabhupada gibt das Beispiel von einem verliebten jungen Mann, der eine Blume sieht. Im Grunde genommen sieht er gar nicht die Blume, sondern er sieht seine Geliebte. Er denkt nämlich, was für eine wunderschöne Blume. Die würde sich so gut, passen ins Haar der Geliebten oder zu meiner Geliebten. Er sieht die Welt, aber hinter der Welt immer seine Geliebte. Wenn er eine Person sieht, die kommt, dann ruft er ganz begeistert, Maike. Und die Person sagt, nein, ich heiße nicht Maike, ich bin ein Lassio Königsbuch, und ich soll nicht irgendwie ein bisschen lesen. So, diese beiden Dinge gibt es. Nur ist es interessant. Lasst uns ganz kurz analysieren, wie die Situation, die emotionale Situation des Menschen, der zum spirituellen Leben kommt, ist. Wie der Mensch soll er langsam dazu kommen, seinen Geist ganz zu fixieren auf Krishna. Jede spirituelle Schule, ganz gleich welches es ist, versucht bei ihren Schülern diese Ausrichtung des Geistes auf Gott zum Beispiel zu richten. Und gestern habe ich einen Devoti getroffen, der mir ein bisschen erzählt hat, wie es in einem christlichen ein Mönchskloster aussieht, wie der Tagesablauf aussieht. Es ist unglaublich, wenn man das hört, wie sie stehen auf und dann beten sie und beim Essen hören sie jemanden vorlesen aus der Heiligen Bibel, dann singen sie Kirchenchoräle mit, dann abends. Die Nacht ist also gar nicht gut geeignet zum Schlafen, sind sie der Meinung, da soll man beten, und wenn doch das Ziel ist, zurück zu Gott zu kommen. Unglaublich. Ich habe auch in Indien über die Gurukul ein bisschen mich erkundigt, wie das in der Gurukul ausgerichtet wird, eben das alles auf Krishna gerichtet wird. Das menschliche Leben ist dazu bestimmt, Gott zu erinnern und ihn nicht zu vergessen. Eine echte spirituelle Schule wird also das so anstellen, dass die Menschen, die dorthin kommen, das lernen können. Aber hier kommt jetzt der Punkt. Die Menschen, die in so eine spirituelle Schule kommen, und jetzt möchte ich mal ganz vom Krishna-Bewusstsein sprechen, haben verschiedene Motive, aus denen heraus sie kommen. Ein sehr, sehr verbreitetes Motiv, um spirituelles Leben anzufangen, ist die Angst vor materiellem Dasein. Man spürt, das materielle Dasein ist nicht so lebenswert. Es ist eigentlich, jeder, der mit dem Krishna-Bewusstsein anfängt, hat irgendwie diese Verwirklichung schon gemacht. Ich komme nicht so gut klar, ich sehe keinen Sinn und sieht die Welt als die materielle Beschäftigung als sinnlos an und so weiter und so fort. Und viele haben wirklich, die auch kommen zum spirituellen Leben, auch eine Art von Problem zu lösen. Beziehungsprobleme, also Gemeinschaftsprobleme und so weiter und so fort. Und Angst ist sehr oft der Anfang, weswegen man sich, oder ein Unwohlsein, weswegen man sich mit dem spirituellen Leben beschäftigt. Doch hier kommt jetzt der Punkt. Es reicht nicht aus, als Motivation im spirituellen Leben Angst zu haben vor materiellem Dasein. Sehr oft ist es auch so, dass Menschen, die zum spirituellen Leben kommen, nach einer gewissen Zeit sich wohlfühlen. Ihre Bedürfnisse sind abgedeckt. Und dann können sie sich nicht mehr so vertiefen und nicht mehr so Zuflucht suchen. Der Tiger ist ihm nicht mehr auf den Fersen sozusagen. Der Tiger des materiellen Daseins. Deswegen sind sie nicht mehr so motiviert. In den Heiligen Schriften wird aber auch noch ein anderer Grund gegeben, warum Angst nicht ein akzeptables Motiv ist. Der Grund, der in den Heiligen Schriften gegeben wird, ist, dass Krishna gar nicht an Liebe interessiert ist, die mit Angst gemischt ist. Wenn ich zum Beispiel was würdet ihr sagen, wenn jemand zu euch sagt, ich liebe dich aus Angst? Danke. Das ist kein Motiv. Der Devotee muss letztendlich dazu kommen, Krishna zu lieben aus Liebe heraus. Nur so kann er absorbiert sein in Krishna-Bewusstsein. Es wird sehr oft gesagt, dass am Anfang Angst vor materiellem Dasein der Grund war und dann in der Mitte geht die Angst weg und man tut es aus Pflicht heraus. Aber auch das akzeptiert Krishna nicht. Dass jemand aus Pflicht so seine Runden chantet oder. Der Krishna akzeptiert es, aber das gibt einem nicht den richtigen Geschmack. Der Devotee muss letztendlich dazu kommen, aus Liebe zu Krishna seine Tätigkeit zu tun. Ich möchte euch mal ein bisschen aus einem Buch vorlesen, dem Bratana. Srila Prabhupada sagt, man sollte dieses Buch lesen, weil man so am besten Krishna leicht verstehen kann. Und da sagt ein Devotee, wie er seinen Geist so auf Krishna in der spirituellen Welt richtet. Wann werde ich Krishna sehen? Ich lese jetzt das andere vor. Die spirituelle Welt ist ein wunderschöner Ort, bekannt als Vrindavan. Es ist ein transzendentales Königreich in der spirituellen Welt und völlig aus dem göttlichen Stein der Weisen gemacht. Also in Vrindavan, wenn du da bist und du wünschst dir irgendwas, den Stein der Weisen erfüllt einem die Wünsche, dann werden diese Wünsche sofort in Erfüllung gebracht. Deswegen muss man auch vorsichtig sein, was man sich wünscht. Aber wenn du in das Wort deiner Welt bist, dann wünschst du dir schon das Richtige. Du bist da. Und alle Wünsche, die du hast im Dienste von Krishna, werden durch diesen Stein der Weisen in Erfüllung gebracht. Es gibt dort wunderschöne Tempel, die aus Juwelen bestehen. Und Schwäne, die als Königsschwäne bekannt sind, spielen im Flusse der Yamuna, die durch dieses transzendentale Land fließt. Im Wasser dieses göttlichen Flusses gibt es einen wunderschönen goldenen Lotus aus 100 Blütenblättern. Nun wollen wir hören, was an diesem Lotus ist. In der Mitte dieses Lotus gibt es eine goldene Ebene, eine Golden Platform, die wiederum umgeben ist von 8 Blütenblättern. Es ist also ein Riesenlotus, nicht ein kleiner Lotus mit einer Ebene. Nun, auf diesen 8 Blütenblättern befinden sich die Gopis. Unter der Führung von Lalita und Vishakha. Und auf dieser goldenen Ebene sitzt das göttliche Paar auf einem juwelenbesetzten Thron. Man sieht ganz deutlich neben dem höchsten Herrn die wunderschöne Radhika. Die Schönheit und Lieblichkeit von Sri Radha und Govindas Form ist einfach bezaubert. Sie sprechen, sie lächeln und sie lachen auch. Und während sie lachen, kommt Regengüsse aus Nektar von ihnen. Na, jetzt der Dichter sagt, Narottam Das, möge diese ewigen Spiele, die voller transzendentaler Freude sind, sich immer in meinem Herzen manifestieren. Und er beschreibt dann weiter: Wann werde ich Krishna auf diese Weise sehen und ihn in meinem Herzen fangen? So würde ich frei werden von meinem sinnvollen Leben. Und dann werde ich meinen liebsten Herrn nehmen und ihn schmücken. Oh, mein lieber Freund, wann wird denn der glücksverheißende Tag kommen, wenn ich auf das Gesicht des Herrn schaue, das so leuchtend aussieht wie der Mond? Wann werde ich mit dem Herrn meines Herzens in Ekstase an den Ufern der Yamuna herumgehen? Ich werde ihn treffen und wir werden verschiedene Geschenke ihm darbringen. Wird es mein gutes Glück mir erlauben? Wird dieses gütige Schicksal es mir erlauben, dass ich meinen Herrn wieder treffen darf, den Ozean der transzendentalen Eigenschaften? Ja. So beten die Devotees mit großer Sehnsucht, mit Liebe im Herzen. Darauf kommt es doch an. Nicht ohne Liebe im Herzen, sondern mit Liebe im Herzen zu Shri Krishna. Und wenn Krishna diese Gebete hört, die mit so einer Fixierung geschehen, dann kommt er sehr, sehr schnell in die Reichweite seines Devotees. Aber es reicht nicht aus, Krishna aus Angst zu verehren. Ich habe Angst vor Mathe. Das ist so leidvoll im Mathe und da, ich komme nicht klar. Man muss deswegen den Religionsaufzug nehmen. Es reicht auch nicht aus, Krishna aus Pflicht zu tun. Ich habe es einmal versprochen in meiner jugendlichen Ungeduld und so weiter. Jetzt bin ich an die Pflicht gebunden. Nein, wir müssen anfangen, diese Liebe in unserem Herzen zu erwecken. Diese Liebe im Herzen kann erweckt werden, wenn wir Gebete hören von großen Devotees, wie sie sich an Krishna wenden. Deswegen tun uns die Heiligen Schriften immer wieder empfehlen, dass wir im Bhagavatam die Gebete lesen von Königin Kunti an Krishna, von
Dhruva Maharaj, mit Krishna und so weiter. So wird diese Liebe im Herzen freigelegt, die Tatya wartet, endlich aktiv werden zu können. Diese Liebe im Herzen wird auch freigelegt, wenn wir chanten, mit dem Herzen. Einfach so, wenn die Worte so automatisch kommen, ist es nicht so machtvoll. Aber wenn wir unser Herz dabei haben, unser intensiven Wunsch, mein lieber Herr, bitte beschäftige mich mit deinem Dienst, nicht? Dann wird Krishna sofort sehr aufmerksam auf einen solchen Devotee. Wir haben heute darüber gesprochen. Ich habe heute einen jungen Devotee gefragt, na, wie geht's? Dieser Devotee hatte sich vorgenommen, heute werde ich ganz besonders gut chanten. Ich stehe früh auf, mein Geist ist klar wie ein Bergkristall und dann wird Gott chantet und dann kommt die Ekstase sofort. Oder ein bisschen danach. Aber der Devotee hat schnell gemerkt, man kann nicht so die spirituelle Welt erstürmen. Oh, da haben wir viele Sachen schon versucht in dieser Weise und immer wieder ist das Tor zugefahren. Bang! Und es muss mit Liebe im Herzen geschehen. Die Heiligen Schriften raten uns, wenn wir schaffen, sollten wir uns voller Liebe an die Bedeutung des Mantras erinnern. Nicht nur Krishna, bitte nehme mich zu dir, bitte akzeptiere mich. Gut. Wo immer unsere Situation ist, unser Adhika, unsere Befähigung im spirituellen Leben, ist es gut, wenn wir anfangen, von dieser Stufe aus, wo wir sind. Es ist ganz wichtig, nicht unsere Stufe zu versuchen zu überspringen. Es ist bestimmt auch wichtig, ein gewisses Maß an Ehrlichkeit zu haben und zu sehen, wo sind wir eigentlich. Von dieser Stufe an sollten wir uns Gedanken machen, wie wir in unserem Herzen die zarte Knospe des liebevollen Liebes bis zu Krishna entwickeln können, wie wir dahin kommen können. Dieser Vorlesung habe ich ein paar kleine Punkte gegeben, aber diese Dinge sind letztendlich Dinge, die nicht so in einer Vorlesung gegeben werden können. Es ist nicht etwas, was man so vermitteln kann wie ein akademisches Thema, nun gehe ich ran. Man muss wissen erstmal, wo die eigene Qualifikation ist im spirituellen Leben, wie weit bin ich. Und dann muss man sich von dieser Stufe aus sehr ernsthaft mit dem Gedanken machen, wo setze ich jetzt mein Ziel hin? Was will ich eigentlich in meinem spirituellen Leben? Und worauf fixiere ich mich entsprechend meines jetzigen Zustandes? Und dann sollte man dann mit großer Entschlossenheit und Fixierung im Geiste nachgehen. Dann kommt es sehr schnell. Spirituelle Ergebnisse. Hare Krishna. Ich möchte euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Von dieser Ausrichtung des Geistes. Nachdem Lord Ramachandra die Erde, also Lord Ramachandra, seine Inkarnation von Krishna, verließ ja den Erdplaneten und so vor 5 Millionen Jahren, habe ich einmal gehört. Und sagte vorher, Hanuman, das war sein liebster Devotee, ich gehe jetzt aus der Erde. Gut, sagte Hanuman, ich gehe auch. Nein, sagte Lord Rama, bleib du bitte hier. Und ich möchte, dass die Menschen von deinem Beispiel lernen können, wie man sich fixiert auf den höchsten Herrn. Oh, mein lieber Lord Rama. Aber ich möchte nicht von dir getrennt sein. Bitte nimm mich mit in die spirituelle Welt. Und der Rama sagte, Hanuman, du weißt doch, wenn du deinen Geist auf mich richtest, bin ich direkt bei dir. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt tu deinen Auftrag. Dann mit diesen Worten drehte sich Lord Rama um und Verstand und der Erde. So, Hanuman verehrte immer weiter Lodrama, lange, lange Zeit. Ein Varshakim, Kurusha Varshakim, und das ist nicht direkt auf ein Ort auf dieser Erde, sondern ist in einer anderen, um es esoterisch auszudrücken, einen anderen Bereich einfach. Wir brauchen ja nicht immer so esoterisch zu sein. Einen anderen Bereich. Und so, und dann vor ungefähr 5000 Jahren kam Krishna wieder. Und Krishna ist ja Rama. Und Krishna wollte Hanuman sehen und beauftragte seinen Träger, seinen persönlichen Träger sozusagen, sein persönliches Gefährt, den Garuda, nach King Kurusha Vash zu fliegen und Hanuman zu bestellen. Hanuman war gerade beschäftigt in einer Verehrung seines Deities mit den Halinam Ramas. Garuda kam angeflogen und sagte: Hanuman, du hast großes Glück in deinem Leben. Krishna will dich sehen. Komm schnell, mein Rücken dich bringen. Hanuman sagt: Wer? Krishna? Ja, weil ich dachte, ehrlich, ich gehe nur dem Rama, wenn ich sehen will. Ich bin ja lieber, ich bin ein Devotee von Rama. So, sagte Garuda, wann kommst du? Och, ich bin gerade so beschäftigt in meinem Kirtan, ich kann hier nicht kommen. Sorry. Was? Du willst nicht kommen? Krishna ist da, die höchste Persönlichkeit Gottes. Der Ursprung von Rama selbst. Ich sagte, Mann, sorry, mein Herz kann nicht Rama. Also, jetzt reicht's. Jetzt kommst du mit, Bursche. Garuda, ich wollte ihn packen, aber Hanuman stellte einfach wieder etwas im Wege. Er nahm seinen wunderbaren, starken Affenschwanz und hielt ihn so hin. Garuda flog dagegen an, aber konnte nicht mehr kommen. Bis er schließlich zu verschwand. Dass er nach Dwaraka zurückgeflogen und Krishna sagte, ich weiß nicht, was los ist. Der Hanuman will nicht kommen und er hat mich abgewehrt. Ich konnte ihn nicht bringen. Oh, sagte Krishna und lächelte. War sehr, sehr erfreut. Jetzt fliege ich nochmal und sage aber, dass Rama ihn sehen wolle. Rama ist in Dwaraka. Gut, nach Oberflug hin, richtet es aus, was Hanuman brachte, wer? Nach der Rama. Da nahm Hanuman seine Beine zusammen, kabelte sich hin und machte einen Riesensatz, seine Riesenentfernung, und schoss wie der Geist so schnell nach Dwaraka. Garuda konnte nämlich überhaupt gar nicht mehr hinterher fliegen, so schnell war Hanuman. Also eigentlich wie eine richtige Geschwindigkeit hatte er drauf. Unterdessen sagte Krishna zu Balaram, ganz schnell, du musst dich jetzt umwandeln und Lakshma. Dann sagte er zu Satyabhama, Rukmini, du musst dich umwandeln in Sita. Jetzt darf ich da, jetzt muss schnell gehen. Und er nahm, weil er ja der die Ursache von allen Inkarnationen ist die Form Ramas. Just in dem Augenblick kam Hanuman, langte und sagte: Hanuman mit seinen Tränen, die voller Augen und voller Tränen, mit seinen Augen voller Tränen waren. Was für ein wunderschönen Dasein ich jetzt habe. Er schaute Rama an und brachte dann Rama. Gibt es irgendwas, was du mir sagen möchtest? Irgendeinen Auftrag? Nein, sagte Rama, ich wollte dich eigentlich nur sehen. Krishna, Rama, gleiche Person, wollten einfach ihren Bhakta wiedersehen. Und demonstrieren für uns alle, wie wichtig diese Ausrichtung des Geistes ist. Wir heißen die internationale Bewegung für viele Dinge Bewusstsein. Nein, das ist falsch. Ich habe mich versprochen. manchmal nimmt es den Anschein, als wären wir die internationale Bewegung für viele Dinge bewusst sein. Aber es ist anders eigentlich von der Sinngebung halten wir die internationale Bewegung oder so Gesellschaft, internationale Gesellschaft für Krishna bewusst sein. Unser Punkt ist Krishna. Wie wir uns ausrichten. Und ganz wichtig, dass ein Devotee während seines Lebens diesen Punkt vor Augen behält. Wenn dieser Punkt in der Vision bleibt und wir nicht vergessen, darauf zu achten, wo unser Adhika ist, wo unsere Befähigung im spirituellen Leben ist, unser Stand, aber ganz gleich, wo der ist, dass wir weiter fixiert sind auf Krishna, dann werden wir kein Leid in diesem Dasein kennen. Ein bisschen. Wir werden uns auch die Füße verstauchen und den Geist mal verstauchen und so weiter. Das bleibt nicht aus in der Welt. Aber wo, wenn Krishna in unserem Bewusstsein ist, nehme diese Dinge nicht als so störend wahr, wie es ein gewöhnliches Mensch oder ein Devotee wahrnimmt, der seinen Geist nicht auf Krishna gerichtet hat. Und es ist wichtig, dieses Prinzip im Leben anzuwenden. Das ist der Punkt von heute. Wenn ihr ein Stichwort sucht, wo ihr diese Vorlesung unterordnen könnt, könnt ihr ein neues deutsches Wort, das ich sehr gerne einführen möchte, nehmen oder euch ein anderes auch auswählen. Einpünktigkeit ist mein Wort, die ganze eine Sache zu richten. Das ist ein Begriff, der aus dem Patanjali Yoga-System kommt, habe ich gelernt von einer Yoga-Lehrerin, die auch ein Devotee Krishnas ist. Selbst Patanjali, dieser Yoga-Meister, weiß, Einfügigkeit, das ist sehr wichtig. Und das kann man auch nicht, das muss im Yoga da sein, wenn man eine Verbindung erreichen will. Und gut, hier bin ich allein. Natürliches Ende gekommen und auch ein zeitgebundenes Ende. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr noch einige Fragen habt zu dem Thema. Thorsten, heißt du, glaube ich?
Ja, genau.
Ja, Thorsten.
Was mir aufgefallen ist, dass es viele Tätigkeiten gibt, die ich auch gerne tue. Und da können 6 Stunden vergehen und ich merke nicht, wie die Zeit verrennt. Wenn ich mich zum Chanten hinsetze, ja, da können 2 Stunden vergehen und das kann eine ewig lange Zeit sein. Und dann ist mir aufgefallen, muss man nicht erstmal verwirklichen, dass man Krishna sucht. Und weil es ist schwer, sich eigentlich auf etwas zu fixieren, mit dem man sich schwer identifizieren kann.
Ja. Du hast recht. Wir müssen beim Chant in einer Haltung sein, wo wir nach Krishna suchen. Was du nennst, dieses Beispiel, was du nennst, ich möchte ein anderes Beispiel geben, wo es sehr, sehr klar wird. Das ist ein Beispiel von Albert Einstein. Albert Einstein wurde einmal gebeten, die Relativität der Zeit einem ganz einfachen Publikum zu erklären. Er sagte, na ja, wenn ich mit meiner Geliebten zusammen bin, dann geht die Zeit wie im Fluge voran. 6 Stunden, kein Thema. Aber wenn ich für eine halbe Stunde nur, für 5 Minuten nur auf dem Ofen sitzen muss, der so heiß, der zu heiß ist, dann sind diese 5 Minuten für mich die Ewigkeit. Die höllische Ewigkeit, also die Ewigkeit in der Hölle, zu viel sind. So, woran liegt das, dass die Zeit so relativ wahrgenommen wird? Das liegt daran, dass man einmal etwas sehr gerne tut, mit der Geliebten zusammen Zeit zu verbringen, sich zu unterhalten und so weiter. Wie man weiß, unter Freunden zu sein, ist immer etwas, was sehr schön ist. Aber das andere tut man äußerst ungern, da zu sitzen. Das Chanten wird, warum
haben wir so Schwierigkeiten mit dem Chanten. Lord Chaitanya spricht darüber im zweiten Vers seines Shikshastakams. Er sagt, mein lieber Herr, du hast es so einfach gemacht, dich zu erreichen. Du hast all deine Kräfte in deinen heiligen Namen gegeben. Aber unglücklich, seligerweise, verspüre ich keine Anziehung zu diesem Namen. Ich will mal Lord Chaitanya zitieren. O mein Herr, dein heiliger Name allein kann den Lebewesen allen Segen spenden. Und deshalb machst du ja Millionen und Abermillionen von Namen, wie Krishna, Govinda und Vasudev. In diese transzendentalen Namen hast du all deine transzendentalen Energien eingehen lassen. Es gibt nicht einmal starre Regeln für das Chanten dieser Namen. O mein Herr, in deiner Güte hast du es uns durch deinen heiligen Namen so leicht gemacht, dir näher zu kommen. Aber unglückselig wie ich bin, verspüre ich keine Anziehung zu ihm. Woran das liegt, dass wir diese Geschmacksverfehlung haben, dass wir Anziehung zu so vielen anderen Dingen springen, ist ein sehr, sehr trauriges Kapitel, was die Devotees in dem Tempel hier erklären. Kannst du die Devotees fragen, woran das liegt? Trauriges Kapitel. Wen das interessiert, fragt man die Devotees, warum hat man keine Anziehung? Die können euch das erklären. Ich höre das hier nicht. Das muss man selber herausfinden. Wenn man merkt, man kann keine Anziehung zu Krishna, dann sollte man sich nicht in die Irre führen lassen. Im Grunde genommen haben wir Anziehung zu Krishna. Wenn wir zusammen sind mit Freunden und diese Anziehung verschwindet, im Grunde suchen wir nach Krishna in dieser Gemeinschaft. Wenn wir Anziehung haben zum Essen, im Grunde suchen wir nach Krishna, den Geschmack in der Zubereitung. Nichts gibt Sinn ohne Krishna, der das aktive Prinzip in allem ist. Wir haben halt nur so ein bedecktes Wissen, so eine bedeckte Haltung in unserem Geist. Und Krishna bewusstes Leben bedeutet, sich frei zu machen, nach und nach von diesen Bedeckungen, dass wir Krishna klar erkennen können. Hare Krishna. Sind noch andere Fragen? Gut, dann darf ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass wir hier in der Sadhu Sangha Woche lernen können, ein bisschen unseren Geist zu fixieren. Es hilft sehr, wenn man mit den einzelnen Devotees spricht, über ihre Erfahrungen und durch dieses Beispiel der Devotees eine große Anziehung zu Krishna entwickeln kann in seinem Herzen. Nutzt bitte die Zeit, richtig auch Sangha, das heißt Gemeinschaft zu pflegen. Und vor allen Dingen, oh, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ganz den Hauptpunkt vergessen. Der geht aber ganz kurz. Vor allen Dingen, diese Anziehung wird ja geboren. Ja? Wir haben ja, ich habe euch jetzt gesagt, was ihr tun, worauf es drauf ankommt, aber gar nicht wie. Gar nicht wie. In diesem Vers wird uns gesagt, wie wir diese Anziehung entwickeln können. Ganz einfach. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihren Beschützer, hören, über Krishna hören, jeden Tag, ihn rumpreisen, singen über ihn und sich an ihn erinnern und ihn verehren. Vier Dinge braucht ihr zu tun im Leben. Hören, immer wieder, das ist doch schön, besonders beim Kirtans da sind, im Kirtans dabei sind, dann mitsingen, wie heute. Da habe ich zu einigen von euch gesagt, während wir getanzt haben, es ist so schön, endlich mal wieder zu tanzen. Wir tanzen ins neue Millennium herein. Dann sich an Krishna zu erinnern, während des Tages. Das war in der Vorlesung, das haben wir gelernt. Die Bucht über Krishna. Und ihn verehren. Etwas zu tun, weil zum Tempel zu kommen. Wenn wir für Krishna singen, verehren wir ihn auch gleichzeitig. Dann wird diese Einfügigkeit im Geiste schon erreicht.
Krishna. Hier möchte ich jetzt enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Srivanandi Hare Guru. Gopa Bhavani,
kommst du?